Wir sind ja in einer fünfteiligen Predigtserie. Challenges, Herausforderungen im Glauben. Es geht um fünf Herausforderungen, die wir auch als Christen, wenn wir Jesus von ganzem Herzen nachfolgen wollen, immer wieder mal haben. Wie so Steine, die uns in den Weg gelegt werden können und über die wir auch stolpern könnten. Und heute schauen wir uns die Evodia Challenge an. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Evodia aus der Bibel. Darf ich mal wissen, wer ist so? Ich sage, yes, kenne ich. Ja, Evodia war eine Mitarbeiterin von Paulus. Die hat mit ihm fürs Evangelium gekämpft. Sie wird nur ein einziges Mal in der Bibel erwähnt, nämlich in Philipper 4, Vers 2. Und wer die Bibel dabei hat, ist herzlich eingeladen, mit mir zu lesen. Philipper 4, Vers 2. Da steht: Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Also ich finde das schon eine unglaublich heftige Bibelstelle. Oder stellt euch mal vor, da schreibt Paulus einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Nehmen wir mal an, es gibt da jemanden, der schreibt einen Brief an die Gemeinde FEG Aarau. Und dann kommen da vier Kapitel und zum Schluss schreibt Paulus: und Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich. Und jetzt wird das im Gottesdienst öffentlich vorgelesen. Dann wurde es noch abgeschrieben und an Gemeinden verteilt. Und bis heute werden die beiden Frauen öffentlich ermahnt. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt in der Vorbereitung: wie war das damals mit dem Datenschutz? Naja, öffentliche Ermahnung. Jedenfalls anscheinend hatten die beiden Frauen eine Meinungsverschiedenheit, eine Unstimmigkeit, wahrscheinlich sogar einen großen Streit. Und der Konflikt war so heftig, dass alle in der Gemeinde davon wussten, sehr wahrscheinlich, und es auch Paulus zu Ohren kam. Und jetzt will Paulus, dass die beiden Frauen ihren Streit beilegen. Wie will er das bewirken, indem er schreibt, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn? Eines Sinnes, übersetzt Luther, es steht im Griechischen das Wort phroneo. Phroneo, ganz wörtlich übersetzt, meint denken. Ich will, dass sie gleich denken. Das Gleiche im Sinn haben. In die gleiche Richtung schauen. Wahrscheinlich so in diesem Kontext geht es nicht darum, dass sie identisch genau das Gleiche denken, sondern dass sie sich einig werden, so, dass sie eines Sinnes sind. Wichtig ist hier, Paulus fordert Evodia nicht auf, gleich zu denken wie Syntyche. Und er fordert Syntyche nicht auf, gleich zu denken wie Evodia, sondern er fordert beide auf, gleich zu denken, wie Christus denkt in dem Herrn. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für jeden Konflikt. Es geht nicht darum, dass der eine jetzt so wie der andere, sondern dass beide so wie Christus gesinnt sind. Also die Challenge von Evodia war, sich wieder mit Syntyche zu vertragen. Vielleicht habt ihr eine Hoffnung für alle Übersetzung vor euch. Dort wird dieser Satz übersetzt mit: Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Frieden schließen, sich versöhnen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die sich uns allen im Leben immer wieder stellt. Glaube ich zumindest. Und die Herausforderung, dass man immer mal wieder sich mit jemandem vertragen muss. Denn Konflikte gehören zu unserem Leben dazu. Konflikte kann es überall geben. Am Arbeitsplatz, der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, wo auch immer. Aber es kann Konflikte eben auch geben unter Christen, in der Gemeinde. Und in der Gemeinde von Jesus Christus werden Konflikte umso schwieriger, weil das irgendwie herausfordernd wird für unseren Glauben. Oder man hat dann plötzlich so den Gedanken: ach, und für das bin ich jetzt gläubig geworden. Das brauche ich nicht, diese Konflikte in der Gemeinde, diese Streitigkeiten. Nein, also, für das bin ich jetzt da. Brauche ich nicht, um gläubig zu sein. Dann kommt so der Gedanke vielleicht hoch, brauche ich denn die Gemeinde überhaupt, um gläubig zu sein? Kann ich nicht einfach so ich und mein Jesus meinen Glauben leben? Weil, wisst ihr, mein Jesus, der enttäuscht mich nie. Zumindest mein Bild, das ich von meinem Jesus habe. Der enttäuscht mich nie, der verletzt mich nie. Also geht man nicht mehr in den Gottesdienst, man geht nicht mehr in die Kleingruppe, man zieht sich aus der christlichen Gemeinschaft zurück. In der Vorbereitung für den Kurs im Glauben wachsen bin ich über ein Zitat von Rick Warren gestoßen. Aus dem Buch Leben mit Vision, find das Buch hilfreich. Er schreibt da: Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen der Gemeinde auf. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Das ist die Auslegung, wie ich auch Hebräer 10 verstehe, dass wir nicht die Gemeindeversammlungen versäumen sollen. Es ist keine Bagatelle, sich aus der Gemeinde zurückzuziehen. Jetzt noch etwas. Konflikte sind ja nicht nur negativ oder per se negativ. Konflikte können uns auch auf Dinge hinweisen, wo große Probleme sind. Konflikte können uns helfen, persönlich zu wachsen, können Veränderungen herbeiführen. Oder Reibung erzeugt Wärme. Eisen schleift Eisen, sagt die Bibel. Das brauchen wir manchmal. Man sich aneinander schleift so. Dass man im Glauben wachsen kann. Ich behaupte sogar, um im Glauben zu wachsen, brauche ich auch den, Klammer mühsamen, Klammer zu, Glaubensbruder. Die Glaubensschwester, die sich auch mal mit mir reibt. Das ist ja unsere Vision als Gemeinde. Dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Dazu braucht es manchmal auch Konflikte. Und ich möchte jetzt in meiner Predigt ein paar Punkte anschauen, bezüglich Konflikten. Und mein erster Punkt: Wie ist meine Haltung im Konflikt? Was ist die Grundursache für jeden Konflikt? Ich habe ganz eine einfache Antwort. Die Grundursache für jeden Konflikt ist der andere. Oder die andere. Also bei mir ist das zumindest so. Ich bin immer sehr überzeugt davon, dass der andere oder die andere das Problem ist. Zumindest ein bisschen mehr als ich. Nur leider hat die Bibel eine diametral andere Meinung dazu. Denn für die Bibel ist völlig klar, dass immer in jedem Konflikt ich das Problem bin. Mein Ich, mein Ego, mein Stolz. Oder da teilt jemand nicht meine Interessen, meine Meinung und ich habe einen Konflikt mit ihm, mit ihr, weil diese Person halt nicht meiner Meinung ist. Oder da informiert mich jemand zu wenig, holt meine Meinung nicht ab, ich fühle mich nicht ernst genommen. Oder da gibt es Veränderungen in meinem Leben und man hat mich nicht mit auf den Weg geholt und einfach etwas verändert. Der Gesellschaft oder wo auch immer, der Gemeinde. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Oder da enttäuscht mich jemand. Da beleidigt mich jemand. Da hintergeht mich jemand. Da belügt mich jemand. Das greift mein Ich an. Ich denke dann so, hey, so darf man nicht mit mir umgehen. Nein, also bitte. So darf man nicht mit mir umgehen. Und dann, wie reagiere ich? Normalerweise gibt es zwei Reaktionsmöglichkeiten so. Entweder Fight oder Flight. Die eine Möglichkeit ist Fight. So darf man nicht mit mir umgehen. Jetzt hau ich mal auf den Tisch. So geht man nicht mit mir um. Also denen zeige ich den schon, wo der Party den Most holt. He? Da habt ihr jetzt euch mit dem Falschen angelegt. Und dann gebe ich es zurück. Ich hole zum Gegenschlag aus. Fight. Andere reagieren mehr mit Flight, Flucht. So darf man nicht mit mir umgehen. Wisst ihr was? Könnt selber schauen, wie ihr jetzt zu dem Zeug schaut. Schmeiß alles hin, schau sauber, nicht mit mir. Man zieht sich beleidigt zurück. Warum? weil man so nicht mit mir umgehen darf. Weil wenn man mich beleidigt, ist das eine Majestätsbeleidigung. So darf man nicht mit mir umgehen. Schaut, ich sage nicht, dass nur mein Ich das Problem ist. Der andere hat auch ein Ich. Und vielleicht ist sein Ego noch größer als meines. Aber der Punkt ist, die Bibel spricht immer zu mir. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Zuerst geht es immer um mich, meine Beziehung zu Gott und mein Herz. Zuerst soll ich meinen Balken aus dem Auge entfernen. Die Bibel spricht mich an. Sie sagt nicht, und übrigens dein Bruder sollte sich mit dir versöhnen. Und übrigens dein Bruder sollte sich bei dir entschuldigen. Und übrigens dein Bruder darf nicht mehr. Und dein Bruder und... Nein, sie sagt, alles sagt Jesus immer zu mir. Nach meiner Predigt vor 2 Wochen kam jemand beim Ausgang noch auf mich zu und hat mir noch eine Rückmeldung gegeben. Es ging ja um Vergebung. Dann sagt die Person, also bei mir ist das größte Problem beim Vergeben mein Stolz. Ich habe so gedacht, Bingo. Bingo, so ist es doch. Das ist die Grundursache für jeden Konflikt. Und genau das weiß auch Paulus. Und darum schreibt er, seid so gesinnt, wie es Christus gesinnt war. In Philipper 2,5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Paulus sagt hier, Evodia, Syntyche, denkt nochmal an das zurück, was ich geschrieben habe. Und jetzt ermahne ich euch, dass ihr wirklich so gesinnt seid. Wie war Christus gesinnt? Das steht. Bibelkenner wissen, nach diesem Vers kommt der bekannte Christus-Hymnus. Er, der Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, er wurde Mensch, steht dann, und er wurde Knecht sogar, war bereit, ans Kreuz zu gehen, zu sterben. Seid so gesinnt, wie es Jesus auch war, absolut demütig. Nun meine Frage, heißt das, dass wir uns immer alles gefallen lassen müssen? Jesus war vor dem Hohepriester, Verhör. Dann schlägt ihm ein Wächter ins Gesicht. Und sagt Jesus, da, die linke hier backen, ihm fall auch noch um, schlag nochmal zu. Nein, nein, Jesus sagt, warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Nein, Jesus hat seine linke Backe dort nicht hingehalten, sondern gefragt, warum schlägst du mich? Zeig mir, bin ich im Unrecht? Warum schlägst du mich? Aber der Punkt war, Jesus schlug nicht zurück. Er war bereit, sich übervorteilen zu lassen. Er war bereit, unschuldig am Kreuz zu sterben. Für mich, wegen mir. Jesus war bereit, zu bekommen, was er nicht verdient hat. Das ist Demut. Auf sich nehmen, was man vielleicht nicht immer verdient hat. Jesus tat das für mich, damit wir ewig leben dürfen. Und ich glaube, wenn wir das erfassen, was Jesus für uns getan hat, dann verändert das unser Herz. Es verändert unsere Haltung, auch im Konflikt. Wenn ich erfasse, ich habe das ja keineswegs verdient, was Jesus für mich getan hat, kann ich dem anderen auch so begegnen, mit deiner Liebe, die er, die sie nicht verdient hat. Eine sehr wichtige Bibelstelle in diesem Zusammenhang finden wir in Römer 12, ab Vers 16, habe ich diesen Text heute mitgebracht. Da schreibt Paulus, seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Mit anderen Worten, seid demütig. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Ja, es wird passieren, dass jemand Unrecht tut mir gegenüber. Aber dann soll ich nicht mit Unrecht reagieren, sondern vorbildlich. Und dann soll die Schlüsselstelle für mein Leben bezüglich Konflikten, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. so viel an euch liegt. Es ist nicht möglich, mit allen Menschen Frieden zu haben. Wegen dem anderen. Aber es soll nicht an mir scheitern. Es soll nicht an mir liegen. So viel an mir liegt. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Glaubst du, dass Gott für dich schaut, dass er dich liebt, dass er das Beste für dich möchte und dass ihm nichts entgeht in deinem Leben, wo du ungerecht leidest? Dann überlass die Rache Gott. So viel an mir liegt. Nun meine Frage noch, wie viel liegt denn an mir in einem Konflikt? Zwei Punkte. Erstens, es liegt an mir, mich für meinen Teil zu entschuldigen. Und zweitens, es liegt an mir, dem anderen seinen Teil zu vergeben. Also ich soll mich für meinen Teil entschuldigen. In Lukas 17, Vers 3 und 4 sagt Jesus, wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm. Und wenn er dir 7-mal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Vom griechischen Text her, wie im Englischen auch, sieht man dem Wort wenn an, ob es möglich ist oder nicht möglich. Und hier ist für Jesus klar, das ist etwas, was passieren wird. Dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester wird an dir schuldig werden. Punkt. Das ist einfach so. Aber wenn man das logisch durchdenkt, noch ein bisschen weiterdenkt, bedeutet das doch, dass wenn andere an mir schuldig werden, ich auch immer wieder am anderen schuldig werde. Und jetzt möchte ich, dass wir diesen Vers mal umdrehen. Was ist, wenn ich derjenige bin, der Schuld auf sich geladen hat? Dann sagt Jesus, bereut er sein Handeln, bereuen und um Vergebung bitten. Im Griechischen steht das Wort Metanoeo, Metanoia, die Buße, umkehren. Heute ist ja Bußtag. Genau darum geht's. Wenn ich Schuld auf mich geladen habe, kehre ich um, ich bereue es. Wie sagen wir dem umgangssprachlich? Ich entschuldige mich. Theologisch, praktisch geht das ja eigentlich nicht, dass ich mich selbst entschuldigen kann. Eigentlich geht das nicht. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Ich brauche jemanden, der mir die Schuld vergibt, der für mich stirbt sogar. Der sagt, ich vergebe dir. Aber umgangssprachlich sagen wir, ich entschuldige mich. Darum sage ich jetzt auch in dieser Predigt, bitte um Entschuldigung. Aber ich vielleicht besser bitte um Vergebung. So wie es Hoffnung für alle hier übersetzt hat. Gary Chapman schrieb ein hilfreiches Buch zu den 5 Sprachen des Verzeihens. Finde ich ganz, ganz hilfreich. Und er sagt da in diesem Buch, es gibt wie so 5 Ebenen, die wichtig sind bei einer Entschuldigung. Und ich habe auch schon darüber gepredigt, ich werde euch mal wieder daran erinnern, wie wichtig diese 5 Ebenen sind bei einer Entschuldigung. So, die erste Ebene: ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Schuld auf mich geladen, ich gehe auf den anderen zu und sage, es tut mir leid. So das Eingeständnis, ganz wichtig zum Start. Es tut mir leid, sind nur Worte. Aber wenn sie ausbleiben, dann wissen wir das. Ja, nicht einmal entschuldigt hätte er sich. Die haben wenigstens etwas können sagen. Wir merken in der Gesellschaft, wie wichtig diese Worte sind. Ich denke, es ist hilfreich, wenn man sehr früh im Leben diese Worte zu sagen lernt. Dann die zweite Ebene, die Verantwortung übernehmen. Es war mein Fehler. Wisst ihr, es ist so tief in uns drin, dass wir gerne dem anderen die Schuld geben. Und ich glaube, das kommt schon von sehr früh her. Adam, warum hast du von der Frucht gegessen? Was sagt Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, ich finde Adam unglaublich genial, wie er in einem kurzen Satz 2 Schuldige findet. Die Frau, die du, Gott, du bist schuld und die Frau. Okay, Frau, warum hast du? Ja, die Schlange. Ja, wir geben gerne die Schuld weiter. Also, aber an mir liegt es nicht. Wenn ich die Schuld einsehe, dann übernehme ich Verantwortung und sage, ich habe die Schuld gemacht. Das war mein Fehler. Das Gegenteil von Verantwortung übernehmen ist, so zu tun, als wäre nichts geschehen. Bagatellisieren. Ach komm, jetzt tu doch nicht so. Ist doch nicht so schlimm. Du nicht so eingeschnappt, komm jetzt. Nein, es war mein Fehler, meine Schuld. Übrigens ist es ein sehr unreifes Verhalten, wenn man die Verantwortung nicht übernimmt. Weil ich sehe das schon bei Kindern. Ja, aber er hat zurückgeschlagen. Okay, also, was heißt das? Oder immer der andere. Er hat auch. Kinder sind super darin. Verantwortung übernehmen bedeutet, ich gestehe den Fehler ein. Und ich drücke damit aus, schau, es ist jetzt passiert, ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber ich würde gerne. Ich würde es nicht nochmal so machen, ich habe das jetzt schon eingesehen. Dann die dritte Ebene, die Wiedergutmachung. Wie kann ich das wiedergutmachen? In der Bibel haben wir ein super Beispiel dafür. Zachäus hat seine Schuld eingesehen und dann wollte er denen, die er betrogen hat, das Geld wieder zurückgeben. Und vielleicht hast du ja jemand das Auto zerstört, unabsichtlich so, oder nur so ein Kratzer beim Aussteigen. Es tut mir leid. Ich übernehme die Rechnung, klar, oder? Ich will es wieder gut machen. Schadenersatz leisten, vielleicht selbst reparieren. Aber was ist, wenn die Beziehung kaputt gegangen ist, kann man nicht einfach so ein paar Schrübli drehen und dann ist wieder gut. Oder etwas zahlen, dann ist wieder gut. Wenn die Beziehung wie zerstört worden ist, glaube ich, gibt es nur eines, dass ich dem anderen meine Liebe wieder zeige. Das braucht vielleicht Zeit. Wenn man sich ganz nahe ist, oder kann man sich umarmen, vielleicht ein Geschenk machen. Ich weiß von jemandem, der hat einen Kuchen gebacken. So, tut mir leid. Ein Kärtchen schreiben. Wie auch immer das ausdrücken. Du bist mir eigentlich sehr wichtig. Und dann der Sinneswandel. Es soll nicht wieder vorkommen. Würde ich wieder so handeln, wenn ich in der gleichen Situation wäre? Wenn ja, dann habe ich nicht bereut. Nein, ich will es nicht mehr noch einmal so machen. Kann ich garantieren, dass ich es ganz sicher nicht mehr so machen werde? Leider nein. Manchmal hängt mein Verhalten ja mit meiner Persönlichkeit zusammen. Mit Verletzungen, die ich selbst erlebt habe. Aber ich sage, ich will nicht mehr so handeln. Vielleicht wie bei einem Eheversprechen. Da verspricht man sich ja auch Treue und in Wirklichkeit weiß man, dass man das nicht immer so einhalten kann, wie man es bei der Eheschließung versprochen hat. So, dieses Ich bin immer für dich da. Aber ich will. Und genauso, es soll nicht wieder vorkommen. Ich will nicht, dass es noch einmal so weit kommt. Und dann die Bitte um Vergebung. Willst du mir vergeben? Gib dem anderen die Möglichkeit zu sagen ja. Oder ja, ich will. Geduld. Bei uns zu Hause gibt es ja oft so diese Momente, wo man sich so entschuldigen muss und dann ist es oft so, da entschuldigt sich jemand und dann sagt die andere Person, Entschuldigung angenommen. Und dann wissen wir so, jetzt ist wieder gut. Kinder können ja schnell vergeben. Jetzt Gary Chapman hat herausgefunden, was ich auch herausgefunden habe in persönlichen Gesprächen, dass nicht jede Ebene für jede Person gleich wichtig ist. Manche unter uns, die finden das Eingeständnis, das reicht schon, alles andere ist ja mitgedacht. Okay, aber dann gibt es andere, die denken, ja, so geil, Worte kann man noch schnell mal sagen. Meinst du es auch wirklich ernst? Willst du, dass es nicht mehr vorkommt? Hilfreich ist, wenn man den anderen zu verstehen versucht und die Bitte um Vergebung so ausdrückt, dass der andere sie ernst nehmen kann. So viel an mir liegt. Und dann, das andere ist, ich vergebe dem anderen seinen Teil, wenn er es bereut. Das bedeutet, wie ich vor 2 Wochen ausgeführt habe, dass wenn ich jemandem vergebe, dann entscheide ich mich, dass ich das, was der andere getan hat, ihm gegenüber nicht mehr vorhalten will. Es anderen gegenüber nicht mehr erwähnen will und auch mir selbst gegenüber nicht mehr erwähnen möchte. Wenn ich vergebe, ist die Sache aus der Welt geschaffen. Das ist schwierig, dazu gäbe es ganz viel zu sagen, das habe ich auch gemacht. Vor 2 Wochen, Philemon Challenge, könnt ihr nachhören. Ich möchte heute einbiegen jetzt in den Schluss meiner Predigt und noch ein paar wichtige Schlussgedanken mitgeben, die mir ganz wichtig sind. Wisst ihr, in einer Predigt über Konflikte kann schnell die Wirkung erzeugt werden, ist ja ganz einfach. Komm jetzt, tu doch nicht so. Du musst einfach deinen Teil um Entschuldigung bitten, den anderen Teil vergeben und versöhnen und alles ist wieder gut. Aber wenn man selbst in einem Konflikt drin ist, dann ist das nicht einfach. Dann ist es nicht einfach vergeben. Du musst einfach vergeben. Nein, es ist ganz schwierig zu vergeben. Meine Erfahrung ist, das braucht ganz viel Zeit. Oder jetzt bist du da und denkst, habe ich da einen Konflikt? Ich wurde so verletzt. Jetzt soll ich einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Ui. Braucht manchmal ganz viel Zeit. Kommunikation, Verständnis. Meine Erfahrung ist auch, es hängt zu einem gewissen Teil mit meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrung zusammen, wie schnell ich alles hinter mir lassen kann. Vielleicht sitzt du da und denkst, ja, also mir fällt das ganz einfach, wenn etwas passiert ist, ich mache mir da nicht mehr so viele Gedanken. Ich gehe einfach weiter. Sag Gott Danke, dass das bei dir so ist. Das ist ein Geschenk. Wenn man schnell vergeben kann, schnell um Vergebung bitten kann, das ist ein Geschenk. Manche Konflikte können auch so schwer sein, dass man sie alleine nicht lösen kann. Man spricht hier von der Konflikteskalation. Wenn die Konflikteskalation niedrig ist, kann man den Konflikt alleine lösen. Braucht es einfach ein Gespräch. Wenn die Konflikteskalation jedoch größer ist, dann braucht es einen Mediator. Und wenn die Konflikteskalation radikal riesig ist, Krieg, braucht es sogar einen Richter, der Partei ergreift. Und vielleicht, nein, nicht vielleicht, Paulus wusste auch darum. Darum schreibt er, ein Vers nach unserem Predigttext, vielleicht kannst du, Syzygus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Wörtlich steht nur Syzygus, heißt übersetzt treuer Gefährte, treuer Mitarbeiter. Ist sich nicht einig, ist das ein Eigenname? Oder bezeichnet Paulus vielleicht Epaphroditus mit dieser Bezeichnung? Egal. Jedenfalls eine Person, die Frieden stiften kann. Einen Vermittler. In einem Konflikt, in einem Streit braucht es manchmal jemand, der vermittelt. Der zur Versöhnung führt. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du so demütig, einen Vermittler zu akzeptieren? Vielleicht ist das in meiner Predigt die wichtigste Anwendung überhaupt heute Morgen. Bist du so demütig, dass jemand helfen darf in deinem Konflikt? Und dann, hoffentlich passiert es, dass man sich versöhnt. Und was jetzt? Dann muss man beachten, dass es nun wie ein Neustart ist. Ein neuer Start. Start beginnt bei Null. Vielleicht ist es aber gerade wieder so schön, wie es mal war, dann umso besser. Aber es kann sein, dass es nicht mehr so schön ist, wie es mal war. Dass man sich neu kennenlernen muss, neu vertrauen lernen muss. Manchmal ist es ja so, dass man sich unglaublich nahe war und dann hat es geklappt. Und jetzt kommt die Versöhnung und dann möchte man gerne jetzt, wie das so ist wie vorher. Und manchmal ist aber nur eine der beiden Personen dazu bereit. Die andere sagt, halt, ich bin jetzt immer noch, es hat mich verletzt. Es ist noch eine Wunde, die muss noch heilen. Man möchte vielleicht eine Beziehungspause. Oder man möchte, dass die Beziehung anders gestaltet wird. nicht mehr gleich intensiv. Und das ist auch richtig so. Denn vielleicht war man sich vorher zu nahe. Aber das Schöne ist, es kann auch wieder schön werden. Denn Jesus kann Wunden heilen. Ein Neuanfang ist möglich. Wie bei einem Beziehungsaufbau, wenn man sich Zeit lässt, kann die Beziehung wieder vielleicht so werden, wie sie mal gewesen ist. So, ich möchte dich heute Morgen challengen, herausfordern. Wo hast du gerade einen Konflikt? Wie ist deine Haltung in diesem Konflikt? Wofür müsstest du um Vergebung bitten? Und welchen Teil müsstest du vergeben? Ich möchte dich herausfordern, frag Jesus, was er dazu sagt. Gerade jetzt in einem Gebet, Jesus, zeige mir, wie ist es wirklich um mich bestellt. Und ich kann dir garantieren, Jesus sagt es dir. Vielleicht jetzt in Gedanken und vielleicht schickt er dir auch jemand vorbei, der dir es dann sagt. Ist weniger angenehm, aber Jesus nimmt das Gebet ernst. Heute ist Bußtag. Also die Frage, wo muss ich Buße tun? Umkehren. Damit ich wegen dieses Steins, wegen Konflikten, nicht alles hinschmeiße. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du selbst unglaublich demütig bist und warst für mich, für uns. Und Jesus, ich bitte dich jetzt für mich zuerst und für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, dass du uns aufzeigst, wo wir Konflikte haben und welche Haltung wir dabei haben. Und dass du uns hilfst, um Vergebung zu bitten, wo wir schuldig geworden sind aneinander. Zu vergeben, wo andere an uns schuldig geworden sind. Jesus, hilf uns an diesem Tag, Buße zu tun, umzukehren, wo das dran ist. Amen.